Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir auf Lukas 17, die Verse 11 bis 18, nimmt uns hinein in unser heutiges Thema, Leben zur Ehre Gottes. Um die Ehre unseres Herrn geht's. Lukas 17, 11 bis 18. Und es geschah, als er, nämlich Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 Männer, die von fern stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarm dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Herr, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist, um Wunder zu tun. An uns, an unseren Familien, an uns ganz persönlich, in den Herausforderungen dieser Tage, in Zeiten der Not. Auch an unserem Volk und Vaterland wollen wir dich bitten, dass du auch da Wunder tust, dass du nicht den breiten Unglauben der Masse ansiehst, sondern auf die Gebete derer hörst, die sich immer noch zu dir und zu deinem Wort halten. Und es sind ja nach wie vor doch noch einige, die vor dich kommen, vor deinen Thron und dich bitten, dass du dich noch einmal erbarmst, gerade auch in diesen ganzen aktuellen Herausforderungen. Befehlen dir die Situation an, auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wo nun zig Milliarden und vielleicht noch weit mehr fehlen, dass doch Besinnung einkehrt zu einer sparsamen Haushaltsführung und nicht das Geld weltweit in allen möglichen Dingen verplempert wird und ideologischen Zielen geopfert, sondern dafür, wo es wirklich wichtig ist, eingesetzt zu werden. Wir befehlen es in deine Hände, Herr. Auch unsere Gemeinde weiterhin danken dir für allen Segen, den du bis zum heutigen Tag an uns und durch uns gewirkt hast. Befehlen dir alle Geschwister nah und fern an, auch die alten, kranken, niedergeschlagenen, dass du sie aufrichtest, auch mit denen, die in ihrem Umfeld für sie da sind, ihnen Kraft gibst zum Durchhalten, bei der Pflege, beim Trösten, Ermutigen, loben und preisen dich. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als zweites Gotteswort hören wir zum heutigen Thema: Leben zur Ehre Gottes, auf Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Matthäus 5, 13 bis 16. Da sagt Jesus, wir sind im ersten Teil der Bergpredigt: Ihr seid das Salz der Erde, sagt er seinen Jüngern. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern stellt es auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen überall in Deutschland und wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Mit dem heutigen Thema kommen wir mit unserer Predigtreihe zur Frage, was heißt Christsein praktisch zu Ende? Kommt das Leben zur Ehre Gottes als Unwichtigstes zum Schluss? Nein, es gilt Ähnliches wie beim Thema Gehorsam. Das kam als sechster von sieben Teilen, weil der Gehorsam aus dem erwächst, was wir in den davor stattfindenden fünf Teilen behandelt hatten. Und das Leben zur Ehre Gottes kommt zum Schluss, nicht weil es das Unwichtigste wäre, sondern weil es das Ziel ist, auf das alles andere hinläuft, dem alles andere dienen sollte. Wir haben es im Predigtext sehr deutlich gehört, Matthäus 5, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gute Werke, das sind die Werke, die dem Willen Gottes entsprechen. Also Werke des Glaubens, Gehorsams. Das Ziel all dieser Werke, all und unseres ganzen Lebens hier auf dieser Erde, auch das Ziel all unserer guten Taten ist als allererstes nicht, dass es irgendeinem Menschen auf dieser Erde dadurch besser geht. Mag vielleicht für manchen ein ungewohnter Gedanke sein, sondern das allererste und allerwichtigste Ziel ist, dass Gott durch unsere Taten geehrt wird, damit sie euren Vater im Himmel preisen. Interessant. Jesus sagt nicht, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und die Welt dadurch besser wird, es immer mehr Menschen dadurch besser geht. Sagt er nicht, sondern dass sie euren Vater im Himmel preisen. Nicht ohne Grund hat Johann Sebastian Bach unter all seine Werke geschrieben, SDG, Soli Deo Gloria, allein Gott zur Ehre. Dem soll unser ganzes Leben dienen. Das ist ein rechter Gottesdienst, dass wir mit unserem Leben Gott die Ehre geben. So schreibt der Apostel Paulus, Römer 12, ich ermahne euch, Brüder, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Mit dem Leib ist dieses ganze irdische Leben gemeint. Alles, was wir reden und tun auf dieser Erde. Als Kinder Gottes haben wir einen erneuerten Sinn, mit dem prüfen wir nach Römer 12, 2, der nächste Vers, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und das tun wir dann. Und das ist dann ein Gottesdienst, der Gott gefällt und ihm die Ehre gibt. Wir lassen unser Licht leuchten, ein erneuertes Leben, verändert durch das Licht und die Kraft des Heiligen Geistes. Gott wird durch unseren Gehorsam geehrt. Denn indem wir Gottes Willen tun, ehren wir ihn als unseren Herrn. Wir leben nicht mehr in der Rebellion gegen ihn, sondern beugen unsere Knie vor ihm. Und deshalb, liebe Geschwister, zielt der Feind immer als erstes auf unseren Gehorsam. Natürlich nicht auf den Gehorsam direkt, das hatten wir letztes Mal auch schon, denn der Gehorsam ist die Frucht aus dem Vertrauen und aus der Liebe. Das ist die Basis, auf der der Gehorsam wächst. Wir sehen es ganz deutlich im Garten Eden. Gott hatte Adam und Eva einen wundervollen Lebensraum geschaffen, gab alles in Hülle und Fülle. Es gab keine Krankheit, nichts Negatives, keine Schmerzen, keine Mühen, nichts, was die Schönheit des Lebens auch nur im Allergeringsten hätte beeinträchtigen können. Und Gott hatte ihnen nur ein einziges Gebot gegeben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Leben in einer Welt mit einem einzigen Verbot. Esst nicht vom Baum der Erkenntnis. Liebe Geschwister, in so einer Welt möchte ich auch gerne leben. in der es nur ein einziges Verbot gibt und ansonsten vollkommene Freiheit. Und wir müssen uns ja überlegen, dieses Verbot, dieses eine einzige, hatte eigentlich auf ihr übriges Leben gar keine Auswirkung. Der ganze Garten Eden stand ihnen frei zur Verfügung. Es war nichts eingeschränkt. Nur von diesem einen Baum sollten sie halt nicht essen. Aber dann kommt der Teufel in Gestalt der Schlange und was tut er? Er greift sofort dieses eine einzige Gebot Gottes an und stellt es in Frage, weil er damit Gott die Ehre rauben will. Und er setzt an, indem er das Vertrauen von Adam und Eva zum Herrn untergräbt. Und aus diesem zerstörten, zumindest angeschlagenen, beschädigten, untergrabenen Vertrauen erwächst dann der Ungehorsam. Das hatten wir das letzte Mal im Teil 6 schon. Und so führt Satan den Menschen in die Rebellion gegen Gott. Er sagt ihnen, die Gebote Gottes sind nicht das Beste für euch. Das Beste enthält er euch vor. Seine Masche bis heute. Und wenn heute die Ordnungen Gottes auf allen Ebenen angegriffen werden, dann geht Satan im letzten Grunde vor allem darum, Gott die Ehre zu rauben. Gott soll von den Menschen nicht mehr als Herr anerkannt werden, denn Satan will ja selbst Herr und Gott dieser Welt sein. Er möchte selbst die Ehre, die Gott zusteht. Es begann mit dem Sündenfall und es setzt sich seither konsequent fort und kulminiert jetzt im endzeitlichen Höhepunkt. Das sehen wir ganz deutlich auch an der Versuchung Jesu. Satan fängt scheinbar harmlos an. Mach dir doch, du bist doch so hungrig, du armer Jesus, mach dir doch aus diesen Steinen ein paar Brote. Satan kommt ganz listig daher, als wollte er sich unserer Nöte annehmen und helfend eingreifen. In diesem Fall mit einem vermeintlich guten Rat. Er will ja nur das Beste für Jesus, dass der Arme nicht mehr hungern muss. Aber am Ende sehen wir, worauf er wirklich hinaus will. Wiederum nimmt der Teufel Jesus mit auf einen sehr hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen, nämlich vor ihm, Satan, niederfallen und mich anbeten willst. Merken wir ganz genau, worauf alles, der ganze Kampf in dieser Welt seit Tausenden von Jahren, seit dem Sündenfall und seit dem Garten Eden hinausläuft. Wem geben wir die Ehre? Satan oder dem allmächtigen Gott? Und Satan will die Ehre, die allein Gott zusteht. Das Problem sehen wir auch in der Marien- und Heiligenverehrung, sowohl in der römisch-katholischen wie auch in den orthodoxen Kirchen. Die Kritik richtet sich ja nicht dagegen, dass Maria als christliches Vorbild betrachtet wird. Das dürfen wir natürlich, hat auch Martin Luther betont, dass wir Maria als ein Vorbild des Glaubens, des Gehorsams, der Demut sehen. Mehr aber eben auch nicht. Wer nun aber mit seinen Anliegen und seinen Gebeten zu Maria oder den Heiligen kommt, der verstößt damit gegen das erste Gebot. Denn der stellt Maria und die Heiligen zwischen sich und den lebendigen Gott. Da wird zum Teil ein ganz furchtbares Bild auch von Gott gemalt, als wären der Vater und der Sohn zornig und böse auf die Menschen und müssten von Maria und den Heiligen erst gnädig gestimmt werden. Wer so redet und handelt, raubt Jesus die Ehre, unser Fürsprecher, unser Helfer, Retter und Heiland zu sein. Es betont Luther ebenfalls in seiner Auslegung zum Magnificat von 1521. Das sogenannte Magnificat ist ja Lukas 1, 46 bis 55, der Lobpreis der Maria. Dürft ihr ruhig zu Hause mal angucken. Da ist ein einziger Satz, wo es um die Maria geht. Und in allem anderen lobt Maria die Größe Gottes. Und man hat das Gegenteil draus gemacht, als wäre das Magnificat da, um die Maria die Ehre zu geben. Nein, die Maria tut nichts anderes, als Gott die Ehre zu geben. Und Luther schrieb dazu 1521, so viel Würdigkeit und Verdienst man ihr, nämlich Maria, zulegt, so viel tut man der göttlichen Gnade Abbruch und verkleinert die Wahrheit des Magnificat. Satan hat es in den genannten Kirchen in entsetzlichem Ausmaß geschafft, durch die Marien- und Heiligenverehrung Gott die Ehre zu rauben. Die sogenannten Marienerscheinungen etwa in Lourdes, Fatima, Medjugorje, wo auch immer, haben vor allem dieses eine gotteslästerliche Ziel, Maria anstelle des lebendigen Gottes zu ehren. Die echte Maria der Bibel, darin kann man auch ganz deutlich zeigen, dass diese Erscheinungen nichts, gar nichts mit der echten Maria zu tun haben können, denn sie fordern Anbetung, diese Erscheinungen. Die echte Maria der Bibel hätte nie Anbetung für sich gefordert. Sie hätte es nie unternommen, selbst an die Stelle des himmlischen Vaters zu treten. Wie Gott und Jesus die Ehre geraubt wird, sehen wir weiter an unzähligen Mariendarstellungen, zum Beispiel Maria als Himmelskönigin. Ein relativ neues Dogma. Die Verehrung als solcher geht schon in die ersten Jahrhunderte, glaube ich, 4. bis 5. Jahrhundert fing das schon an. Jesus aber hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da ist kein Platz für irgendeine Himmelskönigin neben ihm, über ihm, unter ihm, wie auch immer. In vielen Marienbildern haben wir Maria ganz groß, meistens noch mit der Krone als Himmelskönigin und Jesus häufig als kleines putziges Baby auf dem Arm, nicht selten auch noch nackt, wobei dann in der Bibel ja öffentliche Entblößung ein Symbol für die Zurschaustellung von Ohnmacht und Schande ist. Und so wird Jesus auf unzähligen Marienbildern entblößt, zur Schau gestellt, doppelt dreifach seiner Ehre als des heiligen und allmächtigen Gottes beraubt. Einfach ein Beispiel, wie Satan geschafft hat, in dieser Institution über die viele Jahrhunderte systematisch die Ehre des Allmächtigen zu untergraben und zu zerstören. Was nicht heißt, dass alles, was es in der katholischen Kirche gibt, deshalb schon falsch wäre. Aber man muss unterscheiden. Der Kampf Satans, die Ehre zu rauben, die Ehre des Herrn, zieht sich bis in die Endzeit, findet dort ihren Höhepunkt. Durch das Zeichen des Antichristen will Satan schließlich alle Menschen zwingen, sein Zeichen anzunehmen und ihm die Ehre zu geben. Es geht also bis zum Schluss um diese eine einzige Frage, vor wem fällt der Mensch nieder? Wir sehen es sehr deutlich, Offenbarung 16,9. Dort heißt es über die Menschen der Endzeit, und die Menschen wurden von großer Hitze versenkt, lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Macht hat, und sie taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Also wir sehen auch hier nochmal ganz deutlich, auch da nochmal bitte tief durchatmen, damit er nicht vom Stuhl fällt, wenn wir zu Jesus umkehren, auch da geht es nicht in allererster Linie darum, dass wir jetzt gerettet werden. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, gar keine Frage. Aber in allererster Linie geht es darum, dass durch ein umgekehrtes, zum Herrn zugewandtes Leben ihm die Ehre gegeben wird. Sie taten nicht Buße, sie kehrten nicht um, nicht um gerettet zu werden, sondern um ihm die Ehre zu geben. Seine Ehre ist das Ziel von allem. Und ihm nicht die Ehre zu geben, das ist der Kern der Sünde. Stattdessen versucht der endzeitliche, antichristliche Mensch, wie wir es heute erleben, Gott die Ehre dadurch zu rauben, dass er die Schöpfung und die Würde des Menschen zerstört und zum Beispiel auch den Menschen versucht, in ein transhumanes, KI-gesteuertes Wesen zu verwandeln. Und wir sehen an vielen anderen Bereichen, wie die Ordnungen Gottes und die Würde des Menschen systematisch zerstört werden. Wir müssen nur mal wieder an diesen unsäglichen Harari und die ganzen Leute in seinem Umfeld, die ähnlich denken und handeln, sie erkennen ganz offen die Würde des Menschen nicht mehr an. Betrachten den Menschen im Grunde bestenfalls noch als höher entwickeltes Tier. Und damit haben sie natürlich auch die moralische Grundlage geschaffen, besser die unmoralische, mit den Menschen auch entsprechend umzugehen. Und wir müssen sehr aufmerksam auch in unserem Land darauf achten, inwieweit unser Grundgesetz auch von der Politik, von der Exekutive, der Legislative, der Judikative noch beachtet wird, wo der Dreh- und Angelpunkt in der Präambel die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist das Fundament. Aber da, wo Satan ans Werk geht, versucht er genau diesen Punkt auszuhebeln, die Würde des Menschen, weil Gott ihn zu seinem Ebenbild geschaffen hat und weil Satan Gott die Ehre rauben will und an den Allmächtigen selbst nicht rankommt, setzt er bei seinem edelsten Geschöpf, dem Menschen, an. Es geht also um die Frage, lebt der Mensch im Vertrauen und im Gehorsam in einer lebendigen Gemeinschaft mit Gott oder lebt er in der Rebellion gegen Gott, was die Endzeit mehr und mehr prägen wird und schon prägt. Dazwischen gibt's nichts. Dazwischen gibt's nichts. Der Mensch hat nur die Möglichkeit, sein Leben entweder auf die eine oder andere Weise zu leben. Denn jeder, der sich nicht für ein Leben mit Gott entscheidet, bleibt in einem Leben ohne und letztlich gegen Gott verhaftet, ob ihm das klar ist oder nicht. Dass es im christlichen Glauben wesentlich um die Ehre Gottes geht, liebe Geschwister, ist für den heutigen Menschen ein sehr ungewohnter Gedanke, auch in den meisten sogenannten christlichen Gemeinden. Wir sind sehr daran gewöhnt, dass sich alles um uns dreht. Wir haben dann überwiegend Predigten, in denen es um den lieben Gott, um die Liebe Gottes geht und all das Gute, das er uns tun will. Ich denke zurück, sind fast 27 Jahre mittlerweile, 25 bis 27, als der Herr mich nach der Landeskirche für kurze Jahre in eine freie evangelische Gemeinde geführt hat. Und es gab nach einem guten Start relativ schnell Probleme, die nach 2 Jahren dazu geführt haben, dass ich die Gemeinde gebeten habe, mir zu kündigen. Nicht, weil die Mehrheit der Gemeinde gegen mich war, im Gegenteil, aber ein Ältester hatte es mit einem kleinen Anhang geschafft, so viel Unruhe zu schaffen, dass die ganze Gemeinde unter Vorstand überfordert und paralysiert waren. Als denn alles so weit abgeschlossen war, habe ich einen Bruder im Vorstand gefragt. Rückblickend habe ich ihm gesagt, du sag mir mal, was war jetzt deiner Meinung nach eigentlich wirklich das Problem? Ich habe es bis heute nicht wirklich verstanden. Woran haben sich die Leute gestört, die jetzt auf einmal Rabatz gemacht haben? Dann sagt er, in der Gemeinde wurde bisher nur über die Liebe Gottes gepredigt. Aber du hast auch über die Heiligkeit Gottes gepredigt. Das ist der Punkt. Damit kommt auch der moderne Christ, auch der evangelikale, moderne Christ immer weniger zurecht. Dass Gott nicht nur ein lieber Gott ist, sondern dass er ein heiliger Gott ist, der will, dass sich in unserem Leben auch etwas ändert, dass in unserem Leben etwas von seiner Heiligkeit zu spüren ist, wo ich mich nicht einfach nur bequem in die Lounge setze, in die Jesus Lounge oder wo auch immerhin uns mir gut gehen lasse, sondern dass dieser auch Erwartungen an mein Leben hat. Nicht um erlöst zu werden, das hat er alles vollbracht, aber um ein Leben zu führen, das ihm die Ehre gibt. Und das Drama dabei war, und deshalb übrigens kleiner Nebengedanke, ist es auch so wahnsinnig wichtig, nicht nur, dass wir offen miteinander reden, wenn irgendwas ansteht. Immer wieder auch meine ganz herzliche Bitte. Je offener wir miteinander reden in der Gemeinde, umso weniger hat der Satan irgendeine Chance, denn der kann ja nur in den finsteren Winkeln arbeiten. Im Licht kann er nichts tun, denn das Licht ist das Reich Gottes. Und je offener miteinander agieren in der Gemeinde, umso weniger dunkle Winkel, in denen sich der Satan mit seinen Lügen, Unwahrhaftigkeiten und seinem Durcheinanderbringen ausbreiten kann, gibt's. Und es ist auch wichtig, Ross und Reiter zu benennen. Dass man nicht nur hört, welche Kritik gibt es, dass man auch einordnen kann, von woher kommt die. Was damals ganz wichtig war, Deshalb sage ich es dann auch noch dazu, dass die Kritik kam, die Predigten überfordern uns. Da wird uns der Brotkorb zu hoch gehängt. Und es war entscheidend, von wem kommt diese Kritik? Kommt die von den Babys im Glauben? Wenn die von denen kommt, dann muss ich mir als Prediger sagen lassen, okay, dann hast du offensichtlich zu sehr für die gepredigt, die schon viele Jahre mit dem Herrn unterwegs sind. Das waren dann übertragen gesprochen harte Schnitzel, die eine ordentliche Kaukraft erfordern und eine gute geistliche Verdauung, und da waren die Babys im Glauben überfordert. Aber nein, diese Kritik, liebe Geschwister, kam von den älteren Christen, von denen, die angeblich schon seit Jahrzehnten mit Jesus nachfolgten und mit ihm lebten, während die Jüngeren, die Babys im Glauben, die Rückmeldung hatten: Ich freue mich auf jeden Sonntag und nehme jeden Sonntag eine volle Tüte Nahrung. Ziemlich genau wörtlich, so wurde es in der Mitgliederversammlung gesagt. Eine volle Tüte Nahrung mit nach Hause. Und dann, liebe Geschwister, stellt sich die Geschichte ganz anders dar. Wenn die Babys im Glauben mit den Predigten keine Verdauungsprobleme haben, aber die angeblich Jahrzehnte altgestandenen Christen, dann liegt es nicht an der Predigt, sondern dann liegt es am Hörer. Ist ganz wichtig. Deshalb ist immer auch wichtig, offen Kritik weiterzugeben, am besten immer direkt selber zu kommen, aber auch, wenn man es weitergibt, zu sagen, woher kommt sie? Es ist immer ganz entscheidend zu wissen, aus welcher Ecke, von welchem Hintergrund kommt eine Kritik, um sie sachlich einordnen und vernünftig mit ihr umgehen zu können. Wenn man das nicht weiß, kann man nicht vernünftig mit ihr umgehen. Man ist dann hilflos ausgeliefert. Dann wird Kritik schädlich, destruktiv. Wenn sie konstruktiv sein soll, muss man sie einordnen können. Aber so viel, noch kleiner Nebengedanke zum Stichwort: Liebe und Heiligkeit Gottes. Und da geht es wieder um seine Ehre. Die hat mit der Heiligkeit Gottes zu tun. Anderes Beispiel: Vor Jahren hat ein Mann der Deutschen Evangelischen Allianz dazu aufgefordert, Jugendliche den Gottesdienst mitgestalten zu lassen. Seine Begründung: 14- bis 20-Jährige wissen ganz genau, wie ein Gottesdienst aussehen muss, damit sich die junge Generation dort wohlfühlt. Ich befürchte, dass dieser Mann nicht der Einzige war, der in den letzten 20, 30 Jahren so geredet und gedacht und gehandelt hat. Diese Aussage ist zunächst wohl richtig, dass 14- bis 20-Jährige genau wissen, wie ein Gottesdienst so sein sollte, damit sie sich dort wohlfühlen. Will ich nicht widersprechen. Ich habe auch nichts dagegen, Jüngere in Gottesdienste mit einzubeziehen. Trotzdem ist diese Aussage komplett falsch von der Zielrichtung. Sie geht nämlich von einer völlig falschen Voraussetzung aus. Schon allein menschlich, liebe Geschwister. Wenn wir allein menschlich den Heiligen Geist mal komplett außen vor lassen und geistliche Regeln, Ordnungen und Denkweisen, rein menschlich, was ist an dieser Aussage falsch und unakzeptabel? Auch wenn wir rein menschlich denken, dann müssen wir doch fragen, wieso soll es ganz besonders der Gottesdienst den Jugendlichen gefallen? Wieso nicht auch den Älteren? Ein ganz großes Problem, liebe Geschwister, in den letzten 20, 30, 40 Jahren, was zu vielen Gemeindespaltungen geführt hat. Wenn man auf einmal die Jugend erreichen wollte, hat man gemeint, der ganze Gottesdienst, die ganze Gemeinde muss sich jetzt nur noch nach den Interessen, Wünschen und Bedürfnissen der Jugendlichen richten. Und die vielen alten Menschen, die die Gemeinden und Gemeinschaften aufgebaut, finanziert, mit ihrem Leben gestaltet haben, hat niemand interessiert, dass die dutzendweise hinten runterfallen und wegbleiben, heimatlos werden. Schon rein, wenn wir rein menschlich denken, dann muss es doch allen Altersgruppen gefallen und die sich dort wohlfühlen, nicht nur einer spezifischen, auch ein Drama von Willow Creek, zielorientierte Gemeinde. Da steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen ganz im Mittelpunkt. Aber wenn wir jetzt die menschliche Ebene verlassen und mal anfangen, geistlich zu denken, was in einer christlichen Gemeinde nicht grundsätzlich falsch sein sollte, dann müssen wir fragen, was ist dann falsch? Wird hier so getan, als käme es vor allem darauf an, dass ein Gottesdienst hier den Jugendlichen gefällt. Wenn das so wäre, dann würde eine solche Veranstaltung richtigerweise Jugenddienst heißen. Dann würde sie den Interessen der Jugend dienen und heißt ein Gottesdienst aber überraschenderweise Gottesdienst. Weil wir im Gottesdienst zusammenkommen, um Gott zu dienen. Nicht den Jugendlichen, nicht den Alten, nicht den Reichen, nicht den Armen. Niemand von uns soll der Gottesdienst in erster Linie dienen, sondern dem allmächtigen Gott. Deshalb ist es ein Gottesdienst. Wir kommen zusammen, um ihn zu loben, ihm die Ehre zu geben. Nicht wir, nicht die Jugend, nicht irgendeine andere Alters- oder Interessengruppe steht im Mittelpunkt eines Gottesdienstes, sondern Gott steht im Mittelpunkt. Im christlichen Glauben dreht sich alles zuerst und vor allem um Gott und seine Ehre. Wir sehen es an den 10 Geboten. Die Gebote der ersten Tafel drehen sich nur um Gott. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, habe ich schon mal gesagt. Das erste Adjektiv, das über Gott in der Bibel kommt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, der keinen anderen neben sich duldet, der ihm etwas an seiner Ehre raubt. Deshalb ist immer brandgefährlich, die Ehre Gottes anzutasten. Du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen, bete sie nicht an, diene ihnen nicht, denken wir an die Bilderverehrung in den orthodoxen Kirchen. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen und du sollst den Feiertag heiligen, den Tag des Herrn. Diese Gebote zeigen, wir ehren Gott besonders durch unser Vertrauen und unseren Gehorsam. Wir erwarten von keinem anderen Hilfe. Wir ehren Gott deshalb vor allem auch durch unsere Gebete. Und was er bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Johannes 14, Vers 13. Wieder ähnlich, gell? Merkt das wieder, wir fehlen übrigens. Unser Wohlergehen, nochmal. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Jetzt kommt es wieder nicht, damit es euch besser geht, damit eure Wünsche erfüllt werden, sondern auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Was ist der Gedankengang? Gebet heißt Gottes Verheißungen in Anspruch nehmen. Und dieses Vertrauen, das wir in die Verheißungen Gottes setzen, wird Jesus nicht enttäuschen. Er wird seine Verheißungen erfüllen. Und darin wird dann Gott der Vater verherrlicht. Damit wird uns und allen, die davon mitbekommen, bezeugt, dass Gott wahrhaftig, treu und zuverlässig ist. Wir können Gott gar nicht mehr ehren, als wenn wir ihm kindlich und felsenfest vertrauen. Auch ganz wichtig in diesen Tagen, liebe Geschwister. Kommen wir auch ganz zum Schluss nochmal. Das Vertrauen auf die Zuverlässigkeit, auf die Treue Gottes ist das Fundament. Und indem Gott seine Verheißungen dann wahr macht, oft weit über jedes menschliche Vorstellungsvermögen hinaus, zeigt er, wer er ist und wie er ist, was er hat und was er kann. Warum schenkt ein Mann seiner Frau einen Pelzmantel oder ein sündhaft teures Collier? Hoffentlich, weil er sie liebt. Manchmal vielleicht auch, um ein schlechtes Gewissen zu besänftigen, weil er zu wenig Zeit für sie hatte. Sehr häufig, vermute ich, aber werden gerade solche Geschenke wie genannt gemacht, weil die Männer damit zeigen, das kann ich mir bzw. meiner Frau leisten. So wertvolle Geschenke kann ich meiner Frau machen, weil ich es zu etwas gebracht habe. Sie verherrlichen, zumindest teilweise, damit ein Stück weit sich selbst. Eine mit teurem Schmuck und teurer Kleidung ausgestattete Frau ist ebenso ein Statussymbol wie eine Rolex, ein dickes Auto, eine große Villa oder eine Luxusjacht. Man zeigt, was man hat. Wenn Jesus unsere Gebete erhört, dann zeigt er, wer Gott ist und was Gott hat. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Er verherrlicht das großartige Wesen des himmlischen Vaters. Er zeigt damit durchaus auch seinen Status als der Allmächtige, der Allherrscher des gesamten Kosmos, der sichtbaren und unsichtbaren Welt, der auch über allen Mächten der Finsternis thront. Auch wenn er dann immer wieder die Angriffe der Finsternis auf seine Gemeinde abwehrt, zeigt er, dass nicht die Finsternis das letzte Wort hat, sondern er. So verherrlicht er seinen Status und seine Liebe und Treue zu uns. Ein Wortbruch wäre das exakte Gegenteil von Ruhm, Ehre und Herrlichkeit. Es kann ja auch für Eltern kaum etwas Schlimmeres geben, als wenn ihnen ihre Kinder zu Recht vorwerfen, aber du hast doch versprochen. Und dann können es die Eltern nicht halten. Aber sie haben es doch versprochen. Ein Versprechen nicht halten zu können, ist ein Zeichen von Ohnmacht. Es kann uns Menschen leider immer mal wieder passieren, dass wir mit bester Absicht und vollem Ernst etwas versprechen, was wir am Ende nicht halten können. Ich sage zum Beispiel meiner Frau seit vielen Jahren, bald wird's ruhiger, ist bis heute nicht gekommen. Nicht, weil ich es nicht gut und ernst gemeint hätte, aber weil ich nicht allmächtig bin. Und immer wieder Entwicklungen eintreten, die es nicht zulassen, dass es ruhiger wird. Wir erinnern uns andererseits an die Geschichte vom Vater, der seinen Sohn nach einem Erdbeben ausgegraben hat. Der hatte ihm versprochen, ich werde für dich da sein, wenn du mich brauchst. Und da lag der Sohn nun verschüttet unter Bergen von Trümmern und hat felsenfest darauf vertraut. Er hat seinen Mitverschütteten gesagt, mein Vater kommt und holt uns hier heraus. Er hat's versprochen. Und als der Vater dann da war, da war der Vater seine Liebe und seine Treue verherrlicht, denn er hat Wort gehalten. Gott verherrlicht sich, indem er Wort hält. Das setzt voraus, dass wir ihn beim Wort nehmen. Ich weise immer wieder gern auf das Beispiel mit der bittenden Witwe hin, die mit dem Wort, den Zusagen des Allmächtigen, dem Richter die Tür einrennt und einschlägt und nicht nachlässt, bis er zu seinem Wort steht. Er will, dass wir ihm vertrauen, dass wir mit unserer Not zu ihm kommen und wird dadurch verherrlicht, sehen wir an der Verheißung, ganz bekannt, Psalm 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und meistens hören wir genau da auf, die Bibel aber nicht. Und du sollst mich preisen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. Und du sollst mich preisen. Das ist das letzte Ziel der ganzen Geschichte. Denken wir an die Heilung der 10 Aussätzigen, haben wir als Lesung gehört. 10 sind gesund geworden, einer kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. Nur einer von 10. Von denen, die geheilt wurden, fällt Jesus zu Füßen und dankt ihm. Und Jesus ist traurig und fragt, wo sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben? Wisst ihr das? Ich habe vorhin etwas Kritisches über die katholische Kirche gesagt, will auch mal was Positives sagen. Das sind die Votivtäfelchen, zumindest im Ansatz. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Votivtäfelchen gibt es in manchen katholischen Kirchen oder auch so schonstigen Kapellchen und so weiter. Ich habe mal eine kleine Kapelle gesehen, die war voll mit ganzen Innenwänden mit Votivtäfelchen. Da haben Menschen, die Gebetserhörung erfahren haben, das aufgeschrieben. Oft mit schönen Bildern, manchmal selbst gemalt, manchmal von Künstlern für teures Geld auch in Auftrag gegeben. Und vor allem dann, wenn es um Gott geht, der ihnen Gebete erhört hat, finde ich das was ganz Großartiges. Im katholischen Bereich geht es leider auch öfters um Maria und die Heiligen. Dann ist nicht mehr ganz so dolle, dann ist die gute Linie wieder verlassen. Aber der Grundgedanke, wenn Gott uns etwas Gutes tut, dass wir es bezeugen und ihm damit die Ehre geben. Das finde ich an diesen Votivtäfelchen ganz wunderbar. Oder zum Beispiel auch, wenn ich rundum und weiter am Worken bin, dann freue ich mich über jedes Feldkreuz, das Jesus die Ehre gibt. Auch da sind es wieder manchmal Mariengestalten. Aber ich habe zum Beispiel auch eins gesehen, das steht da Da ist Jesus im Mittelpunkt und da steht drauf unterm Kreuz: Herr, segne unsere Fluren. Da wenden sich Menschen an Jesus. Da bekunden sie öffentlich ihr Vertrauen zu ihm und damit geben sie ihm die Ehre. Ist doch wunderbar. Und ich denke an die steinerne Tafel über dem Eingang in unsere Kirche, vielleicht ist sie euch schon mal aufgefallen. Dies ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und diese Tafel bezeugt die großartigen Führungen Gottes der Gemeinde aus Ungarn heraus über Bayern bis nach Riedlingen in die Eichenau. Also um Missverständnisse zu vermeiden, kommt immer wieder vor, nicht ich komme aus Ungarn, sondern die Gemeinde hat ihre Wurzeln aus in Deutsch-Ungarn, die dann vom Herrn über Zwischenstation 1949 hier in die Eichenau geführt wurden. Nicht Menschen haben das vollbracht, es ist Gottes Werk. Alle Ehre gebührt dafür ihm allein. Dass es diese Kirche gibt, ja, dass es überhaupt die ganze Eichenauer Siedlung gibt, ist sein Werk. Und dass diese Gemeinde bis zum heutigen Tag durch viele Zerreißproben und Angriffe hindurch immer noch besteht und viele Menschen mit dem Evangelium erreichen darf, nicht nur in der Eichenau, nicht nur in Deutschland, sondern weit darüber hinaus, das ist Gottes Werk. Jeden Tag, den diese Gemeinde besteht, von Gottes Größe und Liebe Zeugnis gibt und den Angriffen der Finsternis trotzt, ist ein Zeugnis zur Ehre Gottes. Mich hat das auch in den vergangenen Monaten, ich rede jetzt mal ohne Manuskript, ganz frei raus, sehr stark beschäftigt, als da vor etlichen Monaten, mittlerweile ist bald ein halbes Jahr her, der ganze weitere Weg der Gemeinde auf dem Spiel und in Frage stand. Ich will gar nicht da jetzt in die Details gehen, die sind weithin mittlerweile bekannt. Es war die spannende Frage auch für mich, welchen Weg geht der Herr jetzt mit der Gemeinde weiter? Rein geistlich betrachtet, für mich wäre es kein Problem gewesen zu sagen, okay, gut, dann geht der Weg der strukturierten EV-Gemeinde mit Kirchengebäude zu Ende und es geht dann jetzt vielleicht auch den Zeitläufen entsprechend und angepasst doch in den Weg der Hausgemeinden. Im viel kleineren, unstrukturierten Rahmen, ohne eigene Kirche und Orgel und alles drum und dran, hätte ich geistlich überhaupt gar kein Problem damit gehabt. Und geistlich bin ich auch der Überzeugung, wird das der Hauptweg der Gemeinden in den kommenden Jahren immer mehr sein. Aber es war interessant zu sehen, dass der Herr diesen Weg im Moment und vielleicht bis zur Entrückung nicht vorhatte mit der Eichenauer Gemeinde, sondern sie auf dem Weg, auf dem er sie seit fast 75 Jahren bewahrt, immer wieder neu gestaltet hat und gebraucht, dass sie doch in dieser Form erhalten bleibt. Und liebe Geschwister, das möchte ich euch zum Schluss dieser Predigt auch als Anliegen zur Ehre Gottes mitgeben, dass er dranbleibt und die Gemeinde mit euren Gebeten mittragt, völlig unabhängig von meiner Person, wie lange ich da bin oder nicht. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass die Gemeinde das ist und bleibt, was sie durch die Gnade Gottes in den vergangenen Jahren werden durfte. Auch eine Gemeinde, die sich klar an seinem Wort hält und eine Gemeinde, die aus dem Vertrauen lebt. Und Vertrauen hat dann, und das ist in der heutigen Zeit ganz wichtig, ganz entscheidend auch mit Mut zu tun. Ich werde mit dem Stichwort Mut seit 8 Jahren am laufenden Band konfrontiert. Es hat gar nichts damit zu tun, dass ich besonders mutig wäre. Wenn ich gucke, welche Mächte der Finsternis uns immer mehr umdrängen und einengen und uns auf alle mögliche Weise mit Bösem trachten, da verlässt mich persönlich durchaus auch der Mut, wenn ich an mich denke. Es geht nicht um unseren Mut, es geht um die Größe Gottes und unser Vertrauen auf diese Größe Gottes. Und dann müssen wir uns auch nicht von unseren Ängsten leiten lassen, die jeder von uns kennt. In diesen letzten 8 Jahren erlebe ich das immer mehr. Und das zeigen mir viele, viele Rückmeldungen, eigentlich fast alle, würde ich sagen, die ich erhalte, dass die Menschen mehr und mehr auch von Sorgen belastet sind, was die Zukunft unseres Volkes, unseres Landes, das ganze Weiterbestehen von menschlicher Existenz betrifft. Und dann ist aber eine entscheidende Frage: Lassen wir uns von dem leiten, bestimmen, in dem, was wir reden und tun, was hier beängstigend auf uns eindringt, und dann lassen wir uns von Angst und Feigheit leiten. Und dann halten wir den Mund, wo wir reden sollten. Wir brauchen ganz gewiss ganz viel Weisheit in diesen und in den kommenden Tagen für jedes Wort, das wir sagen, damit wir uns nicht in eigenem Übermut in Gefahr bringen. Das ist ein ganz schmaler Grat oft, wo wir auf Gottes Gnade und Führung angewiesen sind, dass wir nicht in eigener Anmaßung und in eigenem Übermut reden und handeln, aber sehr wohl im Mut, der auf den Herrn und seine Hilfe vertraut. Und dann auch anderen Menschen, vielen, vielen anderen Menschen in Deutschland und darüber hinaus Mut macht, dem Herrn zu vertrauen und ihm mit ihrem Leben die Ehre zu geben. Und lasst uns alle mit dazu beitragen, solange uns der Herr dazu die Kraft und die Gelegenheit gibt, dass auch diese Gemeinde eine solche Gemeinde bleibt, möglichst bis zur Entrückung und der Wiederkunft unseres Herrn. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir loben und preisen dich für all das Gute, das du in unserem Leben schon getan hast, auch in unserer Gemeinde, und was du verheißen hast, auch weiter zu tun. Ja, Vater, und dass wir einfach auch ganz nüchtern sehen müssen, wenn es für eine Gemeinde eng wird und der Widerstand der Finsternis zunimmt, dann kommt es nicht auf unseren Mut an, aber dann kommt es darauf an, dass wir dir vertrauen. Ganz egal, ob uns der Mut verlässt und uns vielleicht auch ganz weit in die Hosen sinkt, aber dass wir bei all unserer eigenen Mutlosigkeit nicht nachlassen im Vertrauen auf dich. Und dass du auch unsere Gemeinde, Herr, in diesen Tagen doch weiter gebrauchst als ein Werkzeug, ein Instrument, das in diesem Festhalten am Vertrauen auf dich, am Nicht-Loslassen deiner Verheißungen, am Nicht-Nachlassen, dich im Gebet zu bestürmen, nicht nur für die vielen Menschen in unserem Land, sondern auch für unser Volk und Vaterland als Ganzes, unsere Regierung, auch vielen anderen Menschen Mut und Zuversicht geben, dass sie sehen, das geht auch in diesen Tagen noch, dass sie auf unsere Werke und Taten schauen und unseren Vater im Himmel preisen, der diese Werke und Taten allein möglich macht. Danken dir für alle Bewahrung der Gemeinde, auch durch die letzten Monate hindurch, dass wir deine Wunder, von denen wir jetzt auch in diesem Gottesdienst reichlich gesungen haben, auch weiterhin erleben dürfen. Und dass wir jetzt im Vertrauen auf diese Wunder, dass du bei uns bist, auch in die neue Woche hineingehen, dir noch einmal auch unser ganzes Volk und Vaterland Europa anbefehlen dürfen, dass du den Mächten der Finsternis wehrst, böse Pläne vereitelst, uns Politiker schenkst, die wirklich ihren Amtseid ernst nehmen und zum Wohl der ihnen anvertrauten Menschen und Völker handeln. Und dass auch deutsche Politiker nicht es für verwerflich halten, zu sagen, Deutschland zuerst, weil es nun einmal die Pflicht eines jeden Politikers ist, zuerst für das Volk und Land da zu sein, von dem er berufen wurde. Und das wollen wir ja nicht nur für unsere deutschen Politiker erwarten und erbitten. Das Recht gestehen wir ja jedem anderen zu, egal wo auf der Welt, dass ein Chinese von seiner Regierung erwartet, dass sie denkt und handelt China zuerst. Und das gestehen wir den USA zu und Russland und allen anderen auch. Aber schenk uns Politiker, die das auch für unser Volk und Land so sehen und handhaben. Wir können es nicht machen, wir dürfen auch da vertrauen, Herr. Höre die Gebete der vielen, die doch noch zu dir gehören. Und so geh du nun bewahrend, segnend mit uns in diese Woche und stärke alle zu Hause auch, nah und fern. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.